Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Wie schafft es eine Heidi Klum eigentlich mit Anfang 50 so gut auszuschauen? Als ob sie gerade mal Anfang 30 wäre.
Was ging bei Michael Jackson bitte schon alles schief, dass er so früh sterben musste?
Und warum wundert sich Dr. Lorenz Larcher oft, wenn er einige Influencer bei sich in der Praxis begrüßt?
Das sind nur ein paar spannende Fragen, die wir jetzt im Sonntagsfrühstück mit dem Südtiroler Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie beantworten werden.
Und wir werden auch private Details erfahren, warum er zum Beispiel in der Schule eine Ehrenrunde drehen musste. Dr. Lorenz Larcher, jetzt bei dir, Daniel.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Ja, guten Morgen, danke für die Einladung.
Darf ich dich auch ganz einfach Schönheitsdoc nennen?
Ja, eigentlich schon, wobei, wie gesagt, Beauty-Doc, Schönheitsdoc, das ist immer ein bisschen, wir machen ja nicht nur Schönheit, wir machen andere Sachen auch.
Wie legst du frühmorgens los? Mit viel Kaffee oder wie brauchst du es frühmorgens?
Ja, also ich trinke in der Früh schon, ich habe ein sehr eigenes Ritual, ich stehe sehr früh auf, also ich stehe meistens so gegen 5 Uhr in der Früh auf und dann trinke ich eine Tasse Wasser mit Apfelessig. Das mache ich rituell immer schon. Ich trinke ein Magnesium und einen Kaffee und lese dann die Zeitungen und beantworte die ersten E-Mails und dann geht's los.
Also es gibt kein typisches Frühstück, sondern eher mal...
Nein, typisches Frühstück gibt es eigentlich nur an Feiertagen oder an Sonntagen oder Feiertagen. Ja.
5 Jahre lang warst du ärztlicher Leiter des landesweiten Dienstes für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie bei uns im Land. Wie hast du diese Zeit abgespeichert?
Ja, also ich war damals in Salzburg noch vor 2016 mit der Familie und hatte eigentlich immer ein bisschen Heimweh. Und es hat sich dann ergeben, dass 2016 die Stelle für den Leiter der plastischen Chirurgie in Südtirol ausgeschrieben wurde und habe dann quasi die Chance gepackt und bin nach Südtirol zurück in meine Heimat und hatte eigentlich eine sehr gute Zeit, sehr breit gefächerte Zeit, habe viele Sachen erlebt, die ich mir nie denken hätte können, viele tolle Leute kennengelernt und war wirklich eine gute Zeit, die ich nicht missen möchte.
Seit 4 Jahren genau bist du jetzt selbstständiger Chirurg. Bereust du heute diesen Schritt in die Privatwirtschaft?
Nein, den bereue ich eigentlich gar nicht. Ich war eigentlich immer parallel schon privat. Auch in Salzburg hatte ich meine Praxis neben meiner Arbeit. Das ging draußen damals und habe das auch hier in Südtirol weitergeführt. Das heißt, ich war auf der einen Seite ärztlicher Leiter und hatte auf der anderen Seite auch eine private Tätigkeit. Denn das Fach plastische Chirurgie besteht ja aus rekonstruktiver Chirurgie und aus ästhetischer Chirurgie. Und die ästhetische Chirurgie darf man im öffentlichen Dienst sowieso nicht machen. Macht ca. 20% unseres Faches aus. Und deswegen hat es sich angeboten, das privat zu machen.
Aber wenn wir jetzt genau 4 Jahre zurück uns versetzen, das war ja genau mitten in Corona. Da bist du selbstständig geworden.
Ja, nein, ich war schon vorher selbstständig, aber ich bin dann quasi, mit Juni bin ich dann aus dem Sanitätsbetrieb ausgeschieden. Ja. Mhm.
Passiert das schon mal so, wenn wir über die letzten Wochen, Monate, Jahre sprechen, dass du mit dem Ergebnis im Nachhinein nicht zufrieden bist und sagst zu deinem Patienten beispielsweise, da müssen wir nochmal ran?
Ja, also man muss immer sehr selbstkritisch sein. Man muss auch die Erwartungshaltung der Patienten sehr genau ins Auge nehmen. Und man muss auch so ehrlich sein, dass man sagt, okay, man kann das korrigieren. Man muss einfach mit dem Patienten kommunizieren. Und das ist ganz wichtig, dass man da auch einmal sagt, ja, das müssen wir nochmal korrigieren. Ich glaube, das passiert jedem. Und ich denke, die Kommunikation mit dem Patienten ist hier der Schlüssel.
Aber passiert das dann wahrscheinlich auch oft, dass du sagst, ja, das passt eigentlich? Und der Patient sagt, na, eigentlich nicht.
Das passiert eigentlich nicht. Also wenn es wirklich nicht passen sollte, dann sind wir schon beide einverstanden. Und ich denke, dass man, wie gesagt, auch so ehrlich sein muss, dass man das dann korrigieren kann.
Was geht dir durch den Kopf? Wann ist das letzte Mal passiert? Oder bei einer Nase beispielsweise? Oder?
Nein, bei den Nasen eigentlich relativ nicht. Also was man logisch, wo es immer ein bisschen gefährlich ist, sind Brustimplantate. Mhm. Das sind Fremdkörper, die man einsetzt. Da gibt es gewisse Faktoren, die man auch als Chirurg nicht beeinflussen kann. Man muss einfach, wie gesagt, gewisse Regeln einhalten, zum Beispiel jetzt nicht zu große Implantate verwenden, denn wenn man sehr große Implantate einsetzt, schaut das vielleicht am Anfang recht gut aus, aber mit der Zeit kann das wirklich Probleme geben mit der Schwerkraft und so weiter. Und gerade in der Brustchirurgie mit den neuen Implantaten, die sich jetzt auf dem Markt entwickelt haben, gibt es sehr viel Neues. Man geht Richtung Natürlichkeit, also die Schule ändert sich gerade sehr in Richtung Also Gewebeerhaltung, man schneidet jetzt nicht mehr alles durch, so wie früher. Und da gibt es wirklich sehr viel, was man vielleicht manchmal bereut, dass ich diese Möglichkeiten, die ich heute hatte, nicht früher schon hatte. Um das geht es mehr.
Wichtig finde ich, dass wir heute auch über diese digitalen Trends sprechen, was da mittlerweile auf unseren Socials wie Instagram, TikTok abgeht. Das ist ein Wahnsinn. Du selbst hast ja auch Kinder. Der Kleinste ist jetzt 10. Wie hast du jetzt deine Kinder auf diese Fake-Welt vorbereitet?
Ja, also wie gesagt, das ist absolut richtig. Ich sehe sehr oft auch Bilder in Instagram oder auf den sozialen Medien, die einfach nicht realistisch sind, also wo Filter drüber gelegt werden. Und es sind sehr viele auch Patienten, die mit falschen Vorstellungen kommen, wobei es in Südtirol eh besser ist als anderswo. Wenn man so Mailand, also Kollegen aus Mailand, Neapel oder so höre, dann schaut das noch schlimmer aus. Und meine Kinder bereite ich so vor, also zwei meiner Söhne sind auch aktiv auf Instagram. Einer ist ein DJ, der andere ist ein Koch, also möchte Koch werden. Ja. Und ich versuche ihnen schon zu erklären, dass die Welt, die sie da sehen, nicht realistisch ist. Also es ist nicht normal, dass jeder in einer Prachtvilla wohnt, mit einem Privatjet rumfliegt, dass die Frauen alle so ausschauen. Also ich denke, das ist wirklich eine absolute Fake-Welt. Und da gibt es auch Studien dazu, dass wenn man ständig solche Bilder sieht, dass man selbst sich schlechter fühlt, weil das einfach so übertrieben unrealistisch ist, dass man das quasi nicht, ich denke, wir Erwachsenen haben manchmal schon Probleme, das zu realisieren, dann kann man sich vorstellen, wie das bei Kindern geht.
Du jetzt als absoluter Profi, was machst du, wenn das Wunschbild eines Patienten von dir eher einem Instagram-Filter als einem Menschen entspricht?
Also man muss hier wirklich auch die Größe haben, dass man Patienten ablehnt und sagt, man kann das nicht machen und den Patienten einfach nicht behandeln.
Wie sehr bist du in diesem Fall auch oft Psychologe?
Ja, also man hat schon immer wieder auch Probleme, wo man wirklich auch teilweise wirklich sehr schöne Menschen sieht und denkt, die machen sich Probleme mit irgendetwas, was eigentlich also subjektiv gar kein Problem ist. Ja. Aber man muss sich auch in den Menschen reinversetzen. Zum Beispiel Frauen nach Schwangerschaften, wo der Körper wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und ich denke, da kann man auch gut zureden und auch den Patienten die Möglichkeiten sagen. Also wir können auch nicht, also die plastische Chirurgie kann wirklich auch sehr gut helfen, dass sich jemand wieder besser fühlt. Und ich denke, da liegt eigentlich der große Wert unseres Faches.
Aber wann ist dann bei einem Patienten der Moment, wo du sagst, lass gut sein, besprech das lieber mit deinem Psychologen?
Ja, das habe ich relativ selten. Ich weiß, dass die Patienten sehr lange brauchen, bis sie zu mir kommen. Also da gibt es ja auch Studien, dass zum Beispiel Patienten, bevor sie sich einer Brustoperation unterziehen, 4 bis 5 Jahre überlegen, also wirklich überlegen, zu Hause sich anschauen und wirklich sehr lange brauchen, bis sie diesen ersten Schritt, der ein großer Schritt ist, wagen. Und deswegen habe ich eigentlich relativ vorgefilterte Patienten. Also ich habe da auch, wie gesagt, keine Patienten, die jetzt psychologische oder psychiatrische Probleme haben. Und wenn es so wäre, muss man wirklich der Sache ins Gesicht sehen, dem Patienten klar sagen, ich glaube, ich bin da falsche. Ich glaube, da braucht man zuerst einen psychologischen Weg. Erst kürzlich passiert eine Patientin, die bei einem anderen Kollegen war und die wollte unbedingt die Brustimplantate entfernt haben. Und ich habe wirklich gesagt, nein, sie soll sich das zuerst einmal verinnerlichen. Mhm. Sie hat ein Fremdkörpergefühl und unterm Strich war es dann so, dass sie über den psychologischen Weg sich eigentlich heilen konnte, unter Anführungsstrichen.
Du magst alles, was schön ist, auch privat, also von Autos, Taschen bis hin zu Kunst auch, also liebst du auch.
Ja, also ich, wie gesagt, schöne Sachen gefallen mir sehr. Also ich denke, gerade Designsachen, da ist Italien wirklich Vorreiter. Ich habe in einer sehr schönen Stadt auch gelebt, in Salzburg, wo ich auch noch sehr, wo es sehr viel Kunst, sehr viel Musik gibt. Und grundsätzlich ist, glaube ich, immer schön, also schön ist das, was gefällt. Ja. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die einen berühren. Und das gilt aber für alle eigentlich.
Du, Lorenz, wer dich sonst auch noch kennt, der weiß, dass du auch sehr sportlich bist. Du warst ja eine Zeit lang auch Rugby-Spieler in der ersten österreichischen Bundesliga.
Ja, das war eine sehr gute Zeit. Damals haben wir eben, wie gesagt, in Innsbruck, ich habe dort studiert und habe bei Innsbruck Rugby gespielt. Und das war wirklich eine Top-Zeit. Früher war ich Skifahrer und ich möchte die Zeit auch nicht missen, bis auf ein paar Verletzungen. Denn Rugby ist doch ein sehr harter Sport. Aber ich habe dort sehr viele gute Leute kennengelernt und das war wirklich eine gute Zeit. Ja.
Wenn wir jetzt ganz explizit über deine Familie sprechen, du bist verheiratet, dein ältester Sohn ist 20 und einer deiner Söhne ist auch ein kleiner Instagram-Star, weil er eben, du hast vorhin schon das ganz kurz angesprochen, weil er eben sehr, sehr gerne kocht, gell?
Ja, also einer meiner Söhne, der will unbedingt Koch werden, also der Dritte. Ja. Und der hat auch ein Instagram-Profil und ich war wirklich erstaunt, also wir alle waren sehr erstaunt. Also das wird von seinen Brüdern gemanagt, also die filmen das und er kocht davor. Und ja, wie das, was das für ein Potenzial hat. Also er hat teilweise wirklich mehr Follower wie bisher bekannte Südtiroler, ja. Und das ist immer ganz interessant. Er hat mich ja mal auch belächelt, wie wenig Follower ich habe und er. Und da habe ich gesagt, ja, das ist halt so. Also wie gesagt, ja, das Instagram und so weiter, es gibt wirklich neue Möglichkeiten, die wirklich unglaublich sind.
Wie viele Follower hat er denn?
Er hatte über 14.000.
Boah, gut.
Ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen inaktiv gewesen. Und jetzt hat er, glaube ich, um die 13.500 oder sowas.
Ja, jetzt ist auf Instagram dann auch immer wieder mal deine Küche wahrscheinlich zu sehen.
Ja.
Stört dich das nicht? Wird es dann nicht irgendwie vielleicht doch zu privat für dich?
Ja, wir sind da sehr, das war schon ein Diskussionspunkt, also dass man hier wirklich auch private Sachen nicht sieht und die Kameraeinstellungen sind wirklich so, dass man, also wie gesagt, die Küche sieht und mehr nicht, aber du hast schon recht, also wie gesagt, ich lege sehr viel Wert, dass man Privates einfach nicht zeigt, auch zum Beispiel auf den sozialen Medien. Meine sozialen Profile sind auch sehr low-level im Sinne, also ich will da nichts Privates zeigen.
Wenn wir weit zurückschauen, in der Mittelschulzeit, da wurde dir eine Karriere als Handwerker so grundsätzlich ans Herz gelegt. Also bist du heute?
Ja, ich bin ein Handwerker geworden. Das heißt, in der Mittelschule hat man das wirklich geschrieben. Also es schien, als hätte ich handwerklich besondere Fähigkeiten und sonst eben nicht so. Und ich war nie ein guter Schüler. Und habe dann, wie gesagt, auch eine handwerklich orientierte Ausbildung dann gemacht als Chirurg, ja.
Aber wann kam dann der Moment, wo es in diese Richtung geht, also plastische Chirurgie?
Also ich wusste immer schon, dass ich Arzt werden will. Also es war schon ganz im frühen Kindesalter so. Ich wollte kurz mal Tierarzt werden. Und mein Onkel war ein großes Vorbild oder ist immer noch ein großes Vorbild. Der ist Orthopäde und der hat mich wirklich sehr mitgenommen in die Sache. Wir haben auch mehrere Ärzte in der Familie. Ja. Und ich wollte eigentlich immer Orthopäde werden. Und im Studium musste man ja eine Doktorarbeit schreiben. Mhm. Und der Orthopäde, ein sehr bekannter Kniechirurg, der mittlerweile alle ÖSV-Stars operiert, der hatte eigentlich nie Zeit für mich. Und dann bin ich durch Zufall auf die plastische Chirurgie gekommen und habe dort gemerkt, dass dieses Fach eigentlich mir mehr anspricht. Da ist wenig, also nicht so grob ist. Und von dem her bin ich dann über die Frau Professor Bisa Katzer, das war damals der Vorstand der Klinik in Innsbruck, bei der habe ich dann meine Doktorarbeit geschrieben, bin ich dann in die plastische Chirurgie rein. Die hat mich sehr gefördert. Wir haben dann schon die ersten Publikationen gehabt, die ersten Kongresse und bin dann, wie gesagt, durch Zufall nach Feldkirch gekommen und von dort ist dann losgegangen.
Also nicht, weil es sich ja auch besonders gut verdienen lässt?
A priori nein, war eigentlich nie mein Ziel, weil, wie gesagt, ich denke, in jedem Beruf, wenn man es gut macht, kann man gut Geld verdienen, denke ich.
So, du hast gerade vorhin vor wenigen Sekunden gesagt, du warst eine Zeit lang auch in Österreich. Wann kam der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte doch wieder zurück nach Südtirol? Und warum? Lag es an der Familie oder?
Ja, das war so, dass ich eigentlich in Salzburg im Unfallkrankenhaus war. Also nach meiner Facharztausbildung habe ich in Salzburg im UKH gearbeitet. Das war ein sehr guter Arbeitsplatz. Wir haben dort wirklich sehr viele schwere Unfälle operiert und ich war da einer von zwei plastischen Chirurgen. Also es waren sehr viele Unfallchirurgen. Wir haben dann sehr viel replantiert. Und ich war schon glücklich in Salzburg, aber ich hatte irgendwie immer den großen Wunsch, nach Südtirol zurückzukehren und dort eigentlich die Leitung zu übernehmen in der plastischen Chirurgie. Und dann hat sich wirklich ergeben, 2016, dass eben, wie gesagt, die Stelle frei geworden ist. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich und die gesamte Familie zurück sind.
Also wolltest du nicht eher die Südtiroler Qualität oder die Lebensqualität wieder haben?
Also doch, auch. Also ich hatte Heimweh. Ich habe mir gedacht, das muss wirklich, also wobei Salzburg absolut super, ja, klar, Lebensqualität hat, keine Frage. Aber wie gesagt, es war halt zu Hause in Südtirol, habe ich mir gedacht, das wäre wirklich toll, wenn ich das an Südtiroler Patienten und im Südtiroler System arbeiten könnte. Ich hatte immer nebenher auch noch die Praxis in Salzburg, die habe ich weiterhin behalten. Aber dann ist es zum Schluss wirklich sehr viel geworden und habe dann Salzburg abgeschaltet. Habe dort nicht mehr operiert und habe erst seit kurzer Zeit wieder angefangen, in Salzburg zu operieren.
Lorenz, wann ist für dich ein Mensch schön?
Ja, für mich ist ein Mensch schön, nicht wenn er allen Idealen entspricht. Für mich ist ein Mensch schön, wenn er eine entsprechende Ausstrahlung hat. Also ich sehe sehr viele Menschen, die wirklich vielleicht, wenn man sie jetzt wirklich auf den Reißbrett abmessen würde, nicht perfekt sind, aber eine so gute Ausstrahlung haben, dass es wirklich schöne Menschen sind, die ihn auch einnehmen. Und ich denke, diese fixen Vorgaben, kleines Näschen, große Brusttaille, die teilweise von der plastischen Chirurgie generiert werden und auch von den sozialen Medien, sind absolut schlecht. Also ich denke, dass kein Mensch perfekt sein muss oder kann und auch nicht sein soll. Und ich denke, dass hier sehr oft auch die Grenze zwischen einem normalen Menschen und einem Narzisst, der wirklich an sich so arbeiten will, dass er perfekt ausschaut. Ich denke, da ist oft sehr oft auch, wie du vorher gesagt hast, die psychiatrische, psychologische Schiene, die mit einspielt.
Aber ich glaube, du kannst ja auch, wenn es an der Ausstrahlung happert, kannst du auch nichts machen.
Also da. Na, da kann man leider nichts machen.
So eine Woche, wie viele Arbeitsstunden hat die bei dir so durchschnittlich?
Ja, also im Moment habe ich schon ein sehr hohes Arbeitspensum. Also ich beginne am Montag früh, am Mittwoch ist meistens, also ist mein Operationstag. Ich habe dann weitere kleine Eingriffe und habe aber jetzt aufgehört, am Samstag, Sonntag zu arbeiten.
Also hast du wirklich auch am Samstag und Sonntag?
Ja, früher schon. Ja. Aber da mache ich mittlerweile nur mehr Notfälle. Also hin und wieder ruft mich jemand an, ich habe mich verletzt und kannst du mich nähen oder so. Das mache ich immer noch. Aber ansonsten schaue ich wirklich, das Wochenende freizuhalten.
Sprechen wir nochmal über die Schönheit. Wie gelingt es dir als Profi, diese messbar zu machen, sage ich mal? Weil unterm Strich Schönheit ist ja ganz subjektiv.
Ja, also es gibt da schon gewisse Parameter, zum Beispiel bei der Brust. Da gibt es einen sehr guten Freund von mir, der in London lebt, ein Italiener, der heißt Patrick Malucci. Und der hat damals diese Eisformel, diese Brustformel entwickelt, wie die perfekte Brust ausschauen soll. Das war jetzt nicht so, dass er sich das selber erfunden hat. Die haben eine riesen Umfrage gemacht in der Sun, also in dieser Zeitung, und sind dann draufgekommen, dass die perfekte Brust gewisse Maße haben soll. Und ich denke, dass der goldene Schnitt, wie es ihn auch in der Geometrie gibt, dass der schon angewendet werden kann. In der plastischen Chirurgie gewisse Abstände, zum Beispiel wenn ein Kinn sehr weit hinten ist im Verhältnis zum restlichen Vordergesicht vom Seitenprofil. Also es gibt hier schon Parameter, die man mit sehr wenig korrigieren kann. Und das ist eigentlich die hauptsächliche Kunst, dass man jetzt nicht riesen Eingriffe macht, um jemanden komplett zu verändern. Und davon geht die plastische Chirurgie mittlerweile komplett weg. Also diese kompletten Umoperationen, die sind eigentlich nicht mehr Trend. Also man versucht, kleine Eingriffe zu machen und diese dann, wie gesagt, zielführend.
So natürlich wie möglich auch. Kommen wir, wie versprochen, zu den Top 3. Welche sind die Top 3 bei Frauen? Welche Eingriffe?
Also Top 3 sind bei mir als erstes sicher die Brustvergrößerung.
Top 1, ja.
Ja, also Top 1. Nummer 2 sind die Overlider. Das ist ein Eingriff in Lokalanästhesie. Und bei Frauen ist Nummer 3, wie gesagt, die Fettabsaugung mit teilweise Fetttransplantation in die Brust oder in andere Körperregionen.
Bei uns Männern?
Ja, bei uns Männern ist sicher die Fettabsaugung Nummer 1. Dann kommt auch das Overlider. Lead, interessanterweise, oder die Lead-Partie allgemein und die Haartransplantation.
Sprechen wir noch kurz über Ethik. Wann ist ein Eingriff für dich medizinisch nicht mehr vertretbar?
Ja, also für mich ist ein Eingriff medizinisch nicht mehr vertretbar, wenn einfach die Risiken zu groß sind, dass jemand wirklich seine Gesundheit in Gefahr setzt. Ich sehe ich habe sehr viele Kollegen auch in Südamerika, wo immer mehr der Trend ist, diese super High-Definition-Liposuktionen, wo quasi das gesamte Unterhautfettgewebe abgesaugt wird, damit wirklich ein Sixpack generiert wird, oder wo teilweise auch Rippen entfernt werden. Das ist auch ein neuer Trend. Oder Gesäßimplantate.
Ja, eben. Müssen ja unpraktisch sein.
Ja, die sind relativ unpraktisch. Also wie gesagt, also die verrutschen auch ganz gerne oder infizieren sich, weil sie auch in einer sehr ungünstigen Region eingesetzt werden. Und ich denke, da hört sich das auf. Und auch wenn, wie gesagt, wenn man manchmal so botcht, ich schaue das ganz gerne, diese Sendung, wo diese amerikanischen Chirurgen eben diese schweren Fälle, also diese Komplikationen besprechen, also wirklich Sachen, die ich teilweise nicht mal annähernd mir vorstellen hätte können. Und da denke ich mir schon, wow, da muss der Chirurg entweder sehr wenig Ausbildung haben, denn das ist auch ein Problem. Denn, wie gesagt, einer meiner ersten Chefs hat immer gesagt, jeder Affe kann operieren lernen. Also das muss man ihm ein paar Mal zeigen, dann geht's. Aber da geht es halt nicht nur um die handwerkliche Tätigkeit, sondern auch um die Durchführbarkeit und um die Langzeitfolgen.
Wenn wir so manche Hollywood-Stars sehen, da denken wir uns, oh mein Gott, wer hat das verbrochen? Wer hat sich hier verschnitten? Wer hat hier zu viel gezogen? Dazu sprechen wir jetzt mit dem Südtiroler Schönheitschirurgen, auch Lorenz Larcher. Beginnen wir mit einem schönen Beispiel. Heidi Klum. Mit der haben wir ja eine Verbindung. Sie liebt unser Land, hatte ja auch ihren ersten Freund im Bustertal. Wie schafft sie es mit 50 Jahren immer noch so top auszuschauen und nicht künstlich?
Ja, das frage ich mich selber. Ich denke, Heidi Klum ernährt sich extrem gesund, hat vielleicht nicht den Stress, den viele andere Frauen haben, also kann sich da ein bisschen mehr auf den Körper auch fokussieren. Ich denke, sie trainiert sehr viel. Ich denke schon, dass sie ein bisschen Botox und ein bisschen Filler immer wieder nimmt. Ich denke, also ich habe jetzt neulich ein Foto auch gesehen, also sie ist schon sehr, sehr fit. Also da muss wirklich, also die plastische Chirurgie allein schafft das nicht. Also da muss wirklich ein ganzheitliches Programm sein zwischen Meditation, zwischen Personal Training, zwischen Ernährung und ich denke, die fährt ein sehr, sehr striktes Programm, um so ausschauen zu können.
Wenn wir über Fauxpas von Hollywood-Stars sprechen, welche tun dir am meisten weh?
Ja, am meisten tut mir sicher Michael Jackson weh. Also wenn ich denke, das war wirklich eine nicht sehr selbstsichere Person, die quasi Opfer geworden ist von sehr habgierigen Ärzten, kann ich mir vorstellen, die unterm Strich am Ende eben mit dem Propofol, das sie ihm verabreicht haben, also quasi ein Anästhetikum, also ein Narkosemittel, und der daran dann verstorben ist. Also ich denke, dass da absolut gnadenlose Ärzte dahinter waren, die den wirklich ausgenommen haben auch und wirklich ihm nicht die Schranke gezeigt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, wenn wirklich eine so große Persönlichkeit zu einem kommt. Da fühlt man sich wirklich auch wahrscheinlich als Chirurg sehr geehrt, dass der da ist, aber nichtsdestotrotz muss man auch solchen Leuten sagen, die vielleicht weniger Führung haben wie andere oder weniger Konnexe zur Realität, das geht einfach nicht.
Aber wie haben die das geschafft, dass der statt schwarz plötzlich weiß war?
Also ja, ich denke, da waren sehr viele Peelings und Bleachings auch und wie das genau, also ich hatte noch nie so einen Fall, aber da ist wirklich sehr viel Chemie und sehr viel, sehr viel passiert.
Lorenz, wie oft passiert es jetzt, dass Patienten zu dir kommen und sagen, schau, diesen Busen hätte ich auch gern oder schau, diese Nase gefällt mir, und danach sagst du, passt zu dir nicht ganz.
Ja, das passiert schon immer wieder, vor allem wenn Frauen auch zum Beispiel Freundinnen mitnehmen oder Fotos von Freundinnen zeigen, sie möchte die Brust wie die Freundin. Und da muss man wirklich klipp und klar sagen, also jede Brust hat einen anderen Fußabdruck und man kann da nicht gleiche Sachen generieren. Manche Brust hängt mehr, das ist ganz eine andere Voraussetzung als zum Beispiel eine sehr kleine Brust, wo eine Vergrößerung reicht. Wenn jetzt die Brust zu sehr hängt, muss man sie zusätzlich straffen, und da gibt es verschiedene Unterschiede. Wo man schon sehr ähnliche Sachen machen könnte, wer im Gesicht, und man sieht zum Beispiel auch in Dubai, also die Frauen schauen wirklich alle gleich aus. Also wenn man jeder Frau die Nase korrigiert und jeder Frau gleich die Lippen aufspritzt, dann kann man schon sehr ähnliche Frauen generieren, unter Anführungsstrichen. Sehr abwertend, aber wie gesagt, kann man.
Kann man, muss man nicht. Bleiben wir bei deinen Kundschaften. Das sind auch Influencer. Du sagst, die sind oft in der Praxis bei dir nicht wiederzuerkennen.
Ja, das stimmt. Also sehr oft schaut man sich dann da auch die Profile an und erkennt einfach, dass das wirklich eine andere Person. Also wie gesagt, ich habe wirklich sehr interessante Patienten aus allen Bevölkerungsschichten. Ich habe vom Politiker über einen Unternehmer, über die Geschäftsfrau, also wirklich sehr buntes Spektrum. Und man sieht wirklich teilweise, also wie gesagt, gerade bei den Influencern, weil du davor das gesagt hast, dass die wirklich ein Bild generieren, und das sieht man auch manchmal, wenn man zum Beispiel selber am Strand ist oder irgendwo, dass jemand gerade ein Foto von sich selber knipst, wahrscheinlich als Influencer, um das zu posten, und vielleicht dahinter auch diese Glücklichkeit und das nicht so dem entspricht, wie sie es da vielleicht zeigen. Und
mir tun die immer leid, die Personen, die mit dabei sind, also magst die Freundin, der Freund sein oder einfach nur eine gute Kollegin. Also die sind da meistens echt
arm. Ich denke mal sehr oft bei den Männern, die Fotos dann machen müssen.
Dass die mitmachen.
Ja, das denke ich mir schon oft, wo ich mir denke, ja, okay, der arme Teufel muss jetzt noch die Fotos machen, damit seine Frau sich entsprechend profilieren kann. Aber das ist dann, jeder liegt so, wie er sich bettet.
An ein Thema kommen wir heute hier bei unserem Frühstückstisch natürlich nicht vorbei. Ozempic. Wie schätzt du diese Abnehmspritze persönlich ein? Hast du die jemanden schon verabreicht, oder?
Ja, also wie gesagt, ich habe die schon verabreicht und ich war in Barcelona vom Kongress, wo ein Kollege aus Kalifornien war, und ich denke schon, dass diese neuen Semiglutatide, wie diese Medikamente heißen, eine Zukunft haben. Mhm. Sie ermöglichen wirklich Patienten abzunehmen. Man muss gewisse Parameter, das ist nicht ganz ohne Gefahren. Es gibt da noch keine sehr großen Langzeitstudien. Man muss extrem auf die Bauchspeicheldrüse und auf die Schilddrüse aufpassen. Ich denke schon, dass solche Patienten absolut auch internistisch begleitet gehören.
Ja.
Aber wie gesagt, der Kollege aus Kalifornien, die haben mittlerweile ihre Klinik so aufgestellt, dass sehr übergewichtige Patienten, also solche übergewichtige Patienten gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Die werden zuerst in diese Ozempic-Schiene gebracht mit der eigenen Ernährungsberatung und so weiter. Also ich arbeite auch selber sehr viel mit Ernährungsberater zusammen. Und dann, sobald sie soweit sind, werden sie dann erst operiert. Aber es ist ein neues Medikament. Ich denke, Elon Musk und wer auch immer hat das schon genommen. Oder Jeff Bezos oder wer auch immer. Also wirklich sehr große Leute. Dass wirklich einen neuen Trend der Abnehmmöglichkeit gibt.
Aber sprichst du jetzt von den Pillen oder von der Spritze?
Was also das ist eigentlich das Gleiche.
Ja,
es gibt sowohl
das
als Pille als auch als Spritze. Also der Inhaltsstoff ist dasselbe. Und und ich denke, das wird auch den großen Magenoperationen, also Magen-Darm, Gastric Banding oder Gastric Bypass oder wie diese Operationen, die von den Allgemeinchirurgen durchgeführt werden, sehr stark den Rang ablaufen in den nächsten Jahren.
Aber würdest du jetzt einem Patienten das empfehlen, dieses Ozempic?
Also ich würde es dem Patienten schon empfehlen, wenn er gesund ist, wenn die Parameter entsprechen und wenn er auch ein entsprechendes Übergewicht hat. Mhm. Also ich würde es jetzt nicht als Lifestyle-Medikament nehmen, da ist es schon sehr gefährlich, aber wenn jemand wirklich große Probleme hat, also zum Beispiel auch Frauen, die sehr stark zugenommen haben nach Menopause, also Postmenopause oder auch nach Schwangerschaften und das Gewicht einfach nicht mehr runterbringen, da kann das schon eine Hilfe sein. Es ist ganz wichtig, dass man bei diesen Medikamenten sich nicht nur auf die Medikamente verlässt, sondern dass man auch sportliche Aktivität macht, denn man baut ja automatisch auch Muskelmasse ab, das muss man schon dem Patienten ganz klar sagen, und man muss da schon wirklich dranbleiben, Ernährung umstellen und das nicht nur auf einer Seite, aber das ist wie bei uns in der plastischen Chirurgie, ich kann auch nicht nur durch eine reine Fettabsaugung eine Gewichtsabnahme bewirken, das muss ein Teil eines Gesamtprojekts sein.
Wenn wir das Sonntagsfrühstück jetzt kurz zusammenfassen, weniger ist mehr, das gilt besonders, wenn es um die Schönheit geht, oder?
Ja, ganz hundertprozentig.
Das unterschreibst du hier jetzt als Arzt. Du, vor ein paar Jahren noch, da war dein Job, jetzt nehme ich mal den Job als Schönheitschirurg her, eher Tabuthema, das hat sich jetzt total verändert, oder? Das ist überhaupt kein Thema mehr.
Ja, das hat sich absolut verändert. Also wie gesagt, auch durch den sozialen Medien ist das sehr gesellschaftsfähig geworden. Die Leute sind auch selbstsicherer. Wie gesagt, ich kenne ja die Südtiroler Bevölkerung als meine Patientengruppe. Ich habe auch Patienten aus Mailand und so. Aber wie gesagt, vor allem Südtiroler, Deutsch als Italienischsprachige und auch Salzburger sind alles relativ, wie soll ich sagen, konservative Leute, die jetzt nicht so gern darüber sprechen, die gerne mal ins Ausland fahren, einen Eingriff machen, damit hier keiner draufkommt. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Leute zugänglicher sind zur plastischen Chirurgie und teilweise auch dazu stehen. Ja.
Wohin geht diese ganze Entwicklung? Ich habe jetzt zum Beispiel in einer Großstadt gesehen, da gibt es wirklich so Botox to go. Wird es das bei uns auch bald geben? Unter den Lauben in Bozen, keine Ahnung, oder im Iran?
Nein, ich denke, dazu ist Südtirol zu klein. Aber ich denke, in so Großstädten wie Mailand oder Rom oder New York gibt es das schon. Oder Südkorea ist ganz ausgeprägt. Also die sind wirklich Jahre schon voraus. Mhm. Die Reise geht wirklich dahin, dass es minimalinvasive Eingriffe geben wird, also schon gibt auch, wie zum Beispiel diese neuen minimalinvasiven Brustvergrößerungen, wo man wirklich mit Minischnitten, mit sehr großen technischen Aufwand mittlerweile operiert. Mhm. Also ich bin auch demnächst bei einem Kongress in Frankreich, in Paris, wo eben wirklich diese minimalinvasive Techniken besprochen werden und man versucht, das Gewebe zu erhalten, also nicht mehr alles durchzuschneiden. Mhm. Man hat neue Implantate, man hat neue technische Möglichkeiten, die wirklich sehr viel versprechend sind.
Und vor allem nicht übertreiben. Mir geht gerade ein Bild durch den Kopf, das ist Carmen Geis. Ich weiß nicht, ob du sie so sehr verfolgst.
Ja.
Also die hatte gerade eben wieder eine Mords-OP und dachte, sie kann das wieder alles zurecht biegen, aber es ist nicht gelungen.
Ja, also die Carmen Geis, ich kenne zufällig auch die Chirurgen, die sie operiert haben. Ich kenne auch ihren Manager. Mhm. Und ich denke, dass hier wirklich das passiert ist, dass man tunlichst vermeiden sollte. Denn ich denke, heutzutage ist die größte Gefahr, dass man gerade bei Leuten, also bei Ärzten landet, die vielleicht nicht chirurgisch so viel machen. Und da ist man sehr verleitet, dass man über diese übermäßigen Filler, also diese Hyaluronsäure, die man wirklich sehr, sehr stark verwenden kann, eben diese typische Filler-Face generiert, also diese aufgedunsenen Gesichter. Da kann eigentlich die Patientin gar nichts dafür, aber die kommen da so in einen Kreislauf rein. Und wenn auch der Chirurg nicht, oder dieser behandelnde Arzt, sehr oft sind das ja keine Chirurgen, sondern wir haben ja immer das Problem, dass es nicht alle behandelnden Ärzte Fachärzte für plastische Chirurgie sind. Wir haben sehr viele Medici ästhetische oder ästhetische Mediziner, die teilweise wirklich sehr schwache Ausbildungen haben, die Anatomie nicht kennen und wie gesagt auch die Langzeitfolgen nicht kennen. Und da muss man absolut innehalten. Also vor allem diese Hyaluronsäure, ich kann das jedem Patienten nur abraten, diese übermäßig zu verwenden. Denn die kumuliert und die wird dann nicht mehr abgebaut.
Wie kriegt man das wieder raus?
Ganz? Ja, es gibt da ein Gegenmittel.
Ah, okay.
Ich habe da auch ein paar Patientinnen, die kommen eigentlich nur das gegen zu spritzen. Also die waren bei so ästhetischen Medizinern und die haben wirklich Überfülle und da kann man das wirklich langsam mit einem Enzym, das heißt Hylase, auflösen und dann sind die Frauen auch wirklich sehr glücklich, weil es eben reversibel ist. Es gibt immer noch nicht auflösbare Filler am Schwarzmarkt. Mhm. Die sehe ich zum Glück sehr, sehr selten, aber dort sind die Komplikationen wirklich katastrophal.
Eine Frage, die fehlt noch. Würdest du selbst einen Schönheitschirurgen aufsuchen? Und wenn ja, für welchen Eingriff?
Also ich würde einen Schönheitschirurgen aufsuchen. Ja, das würde ich machen, wenn ich zum Beispiel jetzt die Oberlider operieren möchte. Das würde ich machen. Ich würde auch unter Umständen, wenn ich wirklich Problemzonen hätte, die ich jetzt sportlich nicht beseitigen könnte, würde ich auch eine Fettabsaugung machen lassen. Also denke ich schon. Und ich würde auch eine Haartransplantation machen lassen. Also das sind die Eingriffe, wo ich schon denke, das kann ich kann es nicht Leuten anbieten und selber nicht machen an mir. Also ich denke, das sind die drei Eingriffe, die ich schon an mir machen lassen würde, ja.
Hattest du eigentlich jemals einen Patienten, bei dem das Ganze ausgeachtet ist, der eigentlich nie zufrieden war?
Ja, es gibt da diese körperdysmorphe Störung. Das heißt, das sind Patienten, die einfach sich selber ganz in einem anderen Licht sehen und einfach nie zufrieden sind. Und ich habe auch eine Patientin, die hat das von a priori, also ich mache mit ihr nur regenerative Prozeduren, also Stammzellentherapie, die wirklich jetzt nicht große Veränderungen äußerlich bewirken. Und die hat mir a priori gesagt, schauen Sie, Herr Doktor, ich habe dieses Problem. Mhm. Also reden wir gar nicht über die Sachen, denn ich könnte da in diese Sucht verfallen unter Anführungsstrichen und so handhaben wir das. Also wir sind da sehr zurückhaltend und ich denke, das ist eine sehr große Gefahr, also wenn man so einen Patienten hat. Ja.
So, jetzt am Ende noch meine Sätze komplettieren, ganz einfach. Schönheitsdoc, jetzt kommt's wieder. Schönheitsdoc zu sein bedeutet mir...
Ja, bedeutet mir sehr hohe Ansprüche von Patientinnen auch versuchen zu erfüllen und wie gesagt immer ehrlich zu sein und dem Patienten auch den Rahmen der Möglichkeiten zu zeigen.
An meinem Job als Chirurg überhaupt nicht mag ich.
Ja, wir haben schon sehr oft sehr große psychische und körperliche Belastung und das geht schon an die Substanz.
Meine Familie bedeutet mir.
Ja, meine Familie bedeutet mir sehr viel und das Wohlergehen auch der Söhne ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Schönheit ist.
Schönheit ist das, was eigentlich gefällt und was auch der Allgemeinen gefällt.
Wenn ich schlecht geschlafen habe, dann?
Dann arbeite ich trotzdem.
Am liebsten esse ich.
Am liebsten esse ich Schäpsenes von meiner Mutter.
Ich liebe.
Ich liebe, mit meinen Freunden zu sein und gute Zeit zu verbringen.
Meine teuerste Investition war bis jetzt?
Meine teuerste Investition waren sicher einige medizinische Geräte, die ich für meine Praxis gekauft habe.
Herzlich lachen kann ich über?
Über gute Witze und gute Leute, mit denen ich zusammen bin.
Am liebsten höre ich?
Am liebsten höre ich sehr gute Musik.
In der Mittelschule sitzen geblieben bin ich, weil?
Nein, ich bin in der Mittelschule nicht sitzen geblieben, das möchte ich korrigieren.
Das ist in der Grundschule?
Nein, in der Oberschule.
In der Oberschule.
Nein, in der Mittelschule bin ich knapp aber durchgekommen. Aber ich bin sitzen geblieben, weil ich einfach ein Rotzbub war, der nicht sehr viel gelernt hat und einfach auf meine Eltern nicht gehört habe und musste dann das entsprechend mit einer Ehrenrunde bezahlen.
Meine Lieblingsautomarke ist?
Meine Lieblingsautomarke ist sicher, ja, da gibt es mehrere deutsche Hersteller, aber ja, also ich denke, also mir gefallen Porsche sehr gut. Ja.
Die Südtiroler sind?
Südtiroler sind ein sehr tüchtiges Volk, die sehr... die es zu sehr weit bringen. Und ich habe das immer wieder gemerkt, auch Südtiroler, die im Ausland sind, haben einfach, wie ein Professor, den ich sehr gut kenne, auch ein Südtiroler in Salzburg gearbeitet hat, immer gesagt hat, haben eine Marcia in più, also einen Gang mehr.
Unheimlich sexy, finde ich.
Unheimlich sexy finde ich selbstbewusste Frauen.
Und ich werde auch weiterhin?
Ich werde auch weiterhin versuchen, gesund zu leben, Sport zu treiben und ein gutes Leben zu führen.
Ja, herzlichen Dank, Dr. Lorenz Larcher, hier im Sonntagsfrühstück bei uns auf Südtirol 1. Und dir gehört natürlich das letzte Wort hier bei mir.
Ja, also ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Einladung und war wirklich ein sehr gutes Gespräch und danke fürs Frühstück und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, sympathisch und auch sehr erfolgreich, Dr. Lorenz Larcher bei uns am Frühstückstisch.
Und am kommenden Sonntag erwarten wir Nikolaus Nickel Oberholenzer. Er ist der Landesleiter der Hundeführer der Bergrettung.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.